Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Viele von uns, ja, die tun es wirklich täglich. Viele vor allem am Wochenende. Viele auch gar nicht, nicht nur in der Fastenzeit, nämlich Alkohol trinken. Ja, wie groß ist das Alkoholproblem, das wir haben in Südtirol?
Und worin besteht es genau? Wie kriegen wir es in den Griff? Das sind Fragen, die wir uns in den Medien immer wieder stellen und das ist auch gut so. Diesmal mit einem ganz besonderen Frühstücksgast bei uns.
Eine trockene Alkoholikerin, erzählt Ruth Niederkofler, die heute ihren Weg gefunden hat, wie sie selber sagt.
Ja, ich bin selber vom Saulus zum Paulus geworden, sagt sie.
Heute helfen ihre Erfahrungen und ihre tiefsten Momente im Leben wirklich anderen Menschen.
Ja, und ihr Blick auf Südtirol insgesamt ist ein sehr spannender.
Deshalb gut, dass wir sie heute hier am Frühstückstisch haben. Sarah, bei dir.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Willkommen zu den kommenden 2 Stunden Feuer und Flamme, Raja. Ja, so ein Glas Weißwein, das gehört bei uns ganz viel dazu. Ja, zu dem gemütlichen Sonntagvormittag, zu einem gemütlichen Wochenende. Kopfweh vom Rausch am Samstagabend davor, das kennen auch viele. Und die Fastenzeit jetzt, die nutzen viele, um ganz bewusst auf Alkohol zu verzichten, diese 40 Tage lang. Ja, was eh schon schwer genug ist. Ruth Niederkofler trinkt seit 19 Jahren fast überhaupt keinen Alkohol mehr. Unser Frühstücksgast heute, einen schönen guten Morgen. Und herzlich willkommen.
Hallo Sarah, grüß dich.
Du warst viele Jahre lang alkoholsüchtig, alkoholkrank. Du bist durch die Hölle gegangen, sagst du selber. Du hast dann aber mit ganz viel Disziplin und Mut die Kurve gekratzt. Und wie du mit diesen Erfahrungen heute als diplomierte Gesundheitstrainerin, auch als Autorin und auch als Bloggerin anderen Menschen ebenfalls helfen möchtest und so auch ein bisschen ein ganzes Land wachrütteln möchtest. Auch dabei, glücklich und möglichst gesund, ja, älter zu werden. Das hören wir jetzt 2 Stunden lang. Ich freue mich sehr und ja, schön, dass du da bist.
Ja, wie freut's auch.
Was gehört für dich zu so einem schönen Sonntag wie heute dazu, unbedingt, um sich's gut gehen zu lassen? Und was gehört nicht dazu?
Ja, das kommt jetzt halt mal ein bisschen aufs Wetter drauf an. Also ich kann in der Früh einmal länger schlafen, aber normalerweise bin ich es einfach gewöhnt, in der Früh um 5 Uhr aufzustehen. Ich gehe jeden Tag fast schlafen. Bevor ich überhaupt zum Frühstück gehe, gehe ich einmal zu laufen. Das ist für mich so wie ein Kaffee für andere Leute. Da gehe ich mit Schwung in den Tag und wenn ich so bis 8 an einer im Bett bleibe, was mir eh schon ganz schwer fällt, dann komme ich den ganzen Tag nicht in die Gänge.
Du, aber also es ist einmal Bewegung, was du brauchst, damit es dir gut geht. Kaffee ist keiner in der Früh, denkst du nicht?
Nein.
Weil du einmal sagst, du richtig Kreislaufprobleme gekriegt hast.
Ja, ich habe...
Dann warst du 15.
Da war ich 15, da bin ich echt im Krankenhaus mit einem Kreislaufkollaps gelandet.
Und die haben gesagt, das wäre der Kaffee gewesen.
Ja.
Unmengen.
Und ich mag ihn aber auch nicht mehr.
Okay, ja.
Wenn man ich brauche ihn nicht.
Und sonst, was ist ein Sonntag, der uns gut tut?
Also ich bin nicht ein Mensch, was in Sonntag muss durchplanen und auf einen Gipfel augen muss gehen, um die Genugtuung zu haben. Also für mich ist Sonntag wirklich, also im Sommer, wenn ich keine Runde mit der Vespa machen.
Hast du eine Vespa selber oder dein Lebensgefährte?
Der Lebensgefährte von mir hat eine Vespa. Ich fahre meistens mit, obwohl im Führerschein habe. Ich war ja ganz ein Wilde in meine Sturm- und Drangjahre. Ich bin alles gefahren, was Räder hat gehabt. Ich habe meinen Bruder die Trail ausgehängt. Ich bin über Musseltreiber gefahren. Ich bin mit die Straßenmaschine gefahren. Also ich bin alles gefahren, was 2 Räder hat. Und mittlerweile aber ist es ganz gemütlich hinten raus zu sitzen. Ich schaue mir die Landschaft an und genieße das einfach. Was ich nicht mag, ist irgendein Berggipfel, was noch, oder so Klettersteig oder so, okay. Da habe ich einfach Schiss.
Darf ich die Musseln noch übersetzen? Das sind Baumstämme.
Ja, genau.
Ja, das weiß ja nicht, wer alles zuhört. Aber danke für das nette Wort. Ein Highlight des Vormittags. Dein Job als Gesundheitstrainerin, wie sieht der konkret aus unter der Woche? Also was machst du da alles?
Ich mache ganz viel Beratungen.
Wer kommt da?
Ja, das sind einfach Leute, was gern ihren Lebensstil umstellt hatten. Gell, also sel. Aber in letzter Zeit, ich habe erst jüngst eine Ausbildung als Wechseljahrberaterin abgeschlossen.
Okay.
Und ja, also ich liebe das ja, wenn ich selber in irgendwas, sage ich mal jetzt Lebensphase, das ist ja eine Lebensphase, wenn ich da innen komme und dass ich für mich nicht genügend Antworten kriege, dann fange ich an zu recherchieren. Kauf mir Bücher, lese mich in das Thema in. Ich habe angefangen, die Ausbildung zu machen, die noch wirklich ganz viele Aha-Momente gehabt. Mhm. Und das ist so ein spannendes Thema. Und da kommen jetzt auch ganz viele Frauen zu mir. Und es wird alles spannender, das Thema. Jetzt mache ich die nächste Ausbildung als Hormoncoach und es ist schon einfach bärig.
Du bist eine Unersättliche, gell? Wirklich, was Ausbildungen anbelangt, aber das ist gut. Wir werden dann noch drüber sprechen, dass dir das auch hilft einfach.
Ja.
Deine schlimmen Phasen im Leben jetzt so ein bisschen gut zu nutzen, sagen wir es so, genau. Für andere auch. Das ist gut. Wenn du nach deiner Alkoholsucht und deinen Erfahrungen hörst, ich sage dir, ich faste jetzt seit Anfang der Fastenzeit, seit Aschermittwoch, bis Ostern mit Alkohol. Ja, fast faste ich, weil ich habe zwei Joker natürlich, die habe ich schon aufgebraucht. Wenn du sowas hörst, was ja viele durchleben momentan, welche Gedanken löst das bei dir aus?
So, das ist jetzt eine Frage, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ich denke mir, nach dem Fasten ist vor dem Fasten. Wie geht's da noch weiter? Weil im Grunde 40 Tage, das sind ja endlich. Und da weiß ich ganz genau, danach geht alles gleich weiter wie vorher. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Weil viele meinen ja, wenn sie es schaffen, diese 40 Tage ohne Alkohol zu bleiben, dann haben sie kein Problem. Ich kenne persönlich solche Menschen, was das praktizieren. Und danach aber von Ostersamstag bis Aschermittwoch wieder richtig saufen. Und dann denke ich mir, okay, dann kannst du 40 Tage ja gleich weitermachen, weil das im Grunde bringt's da nicht viel. Wie gesagt, das Denken ist einfach endlich, also diese 40 okay. Tage, und das ist zu schaffen. Und wenn dieses Denken die Menschen noch eine Therapie anwenden täten, dann gäbe es keine Rückfälle.
Ja.
Gell? Also, wenn man sich da Zeitlimit setzen täte, aber dann immer wieder ein neues Zeitlimit, also für mich war das immer ein Tag, und damit habe ich es auch geschafft.
Genau, und dann wurde die Zeit immer länger, glaube ich. Dann hast du dich getraut, genau. In drei Tagen
genau.
zu denken.
Genau.
Okay. Wir kommen dem Ding auf den Grund, wie du es geschafft hast. Und das ist auch Ziel des Vormittags heute. Du, in deinen schlimmsten Zeiten, wie viel von was hast du getrunken, sagen wir mal so?
Was ich nicht getrunken habe, glaube ich, ist einfacher zu sagen. Also ich habe nicht so Superalkoholiker getrunken. Das heißt Cognac, Whisky. Schnaps, also das war so am Ende meiner Trinkerkarriere kein Thema für mich, sehr wohl, aber Bier, Wein, sei es rot, weiß, Prosecco, also Sachen, die ich schnell trinken habe gekannt.
Und zu welchen Gelegenheiten? Ich rede jetzt von der Zeit, weiß ich nicht, als junge Frau, wo du angefangen hast damit, beim Ausgehen, Freunde, sondern wirklich in deiner Zeit, wo du sagst, ich war wirklich Alkoholikerin.
Ich habe keine Gelegenheit gebraucht.
Ja.
Ich habe nicht den Geschmack wegen getrunken oder weil es schmeckt oder weil man zum Essen trinkt oder in Gesellschaft trinkt, sondern ich habe getrunken der Wirkung willen. Also ich habe die Wirkung gebraucht und das Ziel war immer der große Rausch.
Die Wirkung wozu hast du die gebraucht?
Ja, das sind verschiedene Sachen gewesen. Ich habe versucht, mein Leben schön zu trinken. Ich habe versucht, meine Ehe schön zu trinken. Ich habe versucht, Mut anzutrinken. Oder ich habe versucht, mich wegzubeamen von der Welt, weil ich nie meinen Körper und mein Leben einfach auch nicht mehr spüren habe gewählt.
Es heißt ja, wir sagen ja manchmal, also wenn du alleine daheim anfängst, dir ein Bier aufzutun oder drei Bier aufzutun, dann, wenn du alleine daheim das brauchst, dann hast du schon ein Problem. Wo sagst du, ist da die Grenze? Oder ist das eine legitime Aussage für dich?
Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass ich bin eine Frau und Frauen trinken vielfach allein zu Hause, wenn eine Frau ein Thema mit dem Alkohol hat. Männer, die machen das in der Öffentlichkeit, in der Bar, das ist auch salonfähig, sage ich mal, wenn ein Mann besoffen in einer Bar steht. Wenn eine Frau besoffen in der Öffentlichkeit ist, da wird schon mit den Fingern gezogen und das ist nicht schön und das ist schier und das darf nicht sein und da wird sich gleich also das Maul drüber rissen. Ja. Beim Mann ist das so, deswegen trinkt die Frau vom Erd allein zu Hause.
Haben dich Leute darauf angesprochen in der Phase dann?
Nein, das hat niemand gesehen.
Also du warst nicht so betrunken, dass du betrunken warst, sondern das war immer dieser Pegel, oder?
Nein, ich war richtig besoffen, meistens aber dann erst am Abend. Okay. Und ich bin ja nicht vom Haus aus.
Und dein Mann damals, was hat der gesagt?
Ja, der ist auf Nacht heimgekommen und hat dann oft halt mitgetrunken.
Was wir an unseren Eltern sehen, das ahmen wir nach. Bei dir, da hat schon dein Papa getrunken. Was sind so Bilder aus deiner Kindheit deshalb?
Also, wenn mein Vater besoffen war, sage ich mal, dann hat es allem Streit daheim gegeben. Ich und mein Bruder, wir haben schon daran gemerkt, wie er in Haus Tierschlüssel in die Tür gesteckt hat, in welchem Zustand er heimkommt. Oft hat man ihn schon bei der Straße daher grölen gehört, wenn er so mit sich selber eine Unterhaltung gehabt hat oder so über irgendwas zu maulen hat gehabt. Weil mein Vater war nüchtern sehr, sehr, sehr introvertiert und hat eigentlich nichts gesagt, was ihn gestört hat. Umso extrovertierter war er, weil er besoffen war und dann ist gar alles gekommen. Also ein ganz typisches Beispiel war, wir haben an so einem kleinen Dorfladen gehabt in Aufhofen, wo ich auch gewachsen bin, und da hat es also ein Bierchen gegeben, da ist jeder Einkauf eingetragen worden. Und am Ende vom
von
Monat.
Familie sozusagen.
Ja,
mhm.
Und am Ende vom Monat war Zahltag.
Ja.
Und das war für ihn jedes Monat ein Anlass, wo er sich betrunken hat, und weil er dann heimgekommen ist, dann war jedes Mal das Bierchen der Anlass, wir essen zu viel, wir brauchen zu viel, wir verbrauchen zu viel.
Was meinst du, warum hat er getrunken?
Ich glaube, das hat genauso, wie es vielfach heint noch ist, zum Mannsein dazugekehrt. Und irgendwann bist du einfach da drin, dass du es brauchst. Und mein Vater ist genauso wie ich ein Rauschtrinker gewesen. Also wenn er angefangen hat, ein, zwei Gläschen, dann hat es auch bei ihm kein Halten mehr gegeben, bis nicht der große Rausch da war.
Und wie hat deine Mutter damit gelebt?
Meine Mutti ist recht eine wehrhafte Frau und meine Mutti hat allem dagegen gehalten. Meine Mutti hat dagegen geschrien, also der hat sich gewehrt und hat dagegen gehalten. Und ich weiß, dass sie mir allem gedenkt haben, wieso ist sie nicht still? Wenn sie still war, vielleicht hat er eine Ruhe gegeben. Das Denken war falsch, das weiß ich heint, aber ich habe das heint auch noch. Also mit mir ist ganz schlecht streiten, weil ich denke mir, ich sage nichts, dann wird da wohl auch hören.
Ja.
Und aus diesem Denken aus kommt auch ganz viel, dass wenn ich heute in einem Angestelltenverhältnis war, zu meinem Chef eigentlich nie so, Respektsperson nicht, nie richtig getraut haben, sie sagen, das passt mir nicht.
Du aber ganz gar nichts sagen, ist aber auch schwierig, oder? Es wäre auch schwierig gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, meine Mutti hat richtig gehandelt.
Ja, ja.
Geil?
Mhm.
Und,
aber gegangen ist sie nicht?
Nein. Das hat sie mir einmal gesagt, also wenn sie gewusst hätte, wohin gehen, dann wäre sie gegangen. Aber damals hat es noch kein Frauenhaus und nichts gegeben.
Ja.
Und man muss auch dazu sagen, meine Mutter ist eine erzkatholische Frau und was Gott zusammengeführt hat, darf der Mensch nicht trennen und sie hat halt ausgehalten.
Ja. Jetzt einerseits diese Geschichte mit deinem Vater, andererseits bist du zur Schulzeit selber viel gehänselt worden, dann Kummer dadurch, falsche Leute. Warum hast du wirklich angefangen zu trinken?
Das war ganz eine blöde Begebenheit, sage ich mal. Also ich habe gemerkt, wenn ich eine Zigarette rauche und ein Bier trinke, dann kriege ich also eine vornehme Blässe, weil man schlecht wird. Ich bin also eine pausbackige, rotwangige Jugendliche gewesen und das ist mir richtig auf die Nerven gegangen.
Ja.
Und mit dem Rachen und in ein Bier dazu, da bin ich kass weiß geworden im Gesicht. So. Das war eine vornehme Blässe, als waren mindestens einmal die roten Wangen weg. Aber das hat nicht lange angehalten.
Und hast du dann eigentlich seit der Schulzeit, seit der Zeit, bis durch, ist das immer mehr geworden oder wie hat sich so deine Suff-Karriere
also
entwickelt?
Man darf jetzt nicht meinen, wenn ich mit 13 meine ersten Erfahrungen mit Alkohol gehabt habe, dass ich da jedes Wochenende so sternhagelvoll war.
Mhm.
Nein. Erstens hätte ich mir es nicht leisten gekannt, zweitens wäre es auch gefallen, drittens war die Gelegenheit nicht da. Aber dann so ab 15 war es eigentlich ganz normal, entweder am Freitag oder am Samstag ausgehen und dann natürlich an Alkohol zu konsumieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich heute auch noch so unter Jugendlichen, die Wasser trinken. Es gibt Gott sei Dank auch mehr Jugendliche, die nicht trinken. Das war damals halt nicht anders. Das hat man aber auch nicht als auffällig oder als falsch gesehen.
Sonntagsfrühstück, Ruth, bei dir daheim, wenn du nicht hier im Radio sitzt und erzählst. Dann sitzt ihr gemütlich, du mit deinem Lebensgefährten zusammen und dein Sohn, der lebt auch noch daheim, oder?
Ja, der lebt daheim, aber der frühstückt nie mit uns.
Steht er später auf, oder?
Der steht später auf, aber grundsätzlich, er frühstückt nicht.
Und was gibt's? Weil Kaffee, haben wir gehört, gibt's nicht. Was gibt's dann zum Essen so ganz
gemütlich?
Was
Gesundes. Ganz viele Haferflocken mit Sonnenblumenkernen und geschroteten Leinsamen und Chiasamen und Sultaninen und Mandeln. Also so ein richtig herzhaftes Müsli.
Du ernährst dich wahrscheinlich überhaupt recht bewusst.
Ja. Ja. Also ich sage allem von mir selber, ich bin richtig von Saulus zu Paulus mutiert, wenn man die Bibel will zitieren, also von einem Extrem ins andere Extrem. Mhm. Aber das andere Extrem, das, was ich heute lebe, fühlt sich einfach um so viel besser an. Also ich kann es jedem ans Herz legen.
Ja, viele Jahre Alkoholmissbrauch, eine Ehe, bei der auch Gewalt mit im Spiel war. Ihr habt ein Baby verloren, da waren viele schwarze Löcher bei dir. Heute geht es dir gut. Wenn du an so einem Frühlingstag im März aus dem Fenster schaust, was empfindest du heute?
Dankbarkeit. Dankbarkeit mir selber gegenüber und ich sage einmal meinen Sturschädel gegenüber, weil den braucht man wirklich, um den Weg da raus zu schaffen und vor allem auch erfolgreich heraußen zu bleiben. Die gewonnene Freiheit, die gebe ich einfach nicht mehr her. Das Leben ist viel intensiver, viel lebenswerter, viel schöner, viel klarer und sowas gibt man nicht mehr her.
Wie hat denn deine Mama diese Zeit miterlebt? Weil sie kannte den Alkoholmissbrauch von deinem Vater und dann hat sie die Tochter da miterlebt.
Meine Mutti, ich muss sagen, ich bin mit 17 Jahren von daheim ausgezogen und also wirklich den ganz gewaltigen Missbrauch hat sie so jetzt nicht mitgekriegt. Sie hat's vermutet, sie hat's manchmal mitgekriegt, sie hat dann allem gesagt, lass einmal das saufen, du magst gleich saufen lassen, dann streitet das weniger, also ich und mein Ex-Mann. Aber so richtig mitgekriegt hat sie's nicht. Wenn sie es mitgekriegt hat, dann hat sie schon drunter gelitten.
Das ist überhaupt so, dass es mehr so saloppe Sprüche dann sind, dass man sagt, lass das saufen. Oder? Warum spricht man da nicht offen drüber? Also einfach wirklich, wenn man es im Freundeskreis mitbekommt oder in der Familie. Weil da fehlt es schon noch ein bisschen dran, dieses Thema wirklich ernsthaft zur Sprache zu bringen und auch anzugehen.
Also als Elternteil, da hat man die schlechtesten Karten. Also vor allem in jungen Jahren, da war es für mich eher nur mal ein Grund mehr zu trinken, wenn da wirklich jemand geschimpft hat jetzt mit mir. Auch wenn mein Ex-Mann sich beklagt hat, dass ich zu besoffen bin, dann war das für mich eher ein Grund mehr zu trinken, wie weniger zu trinken. Ich meine, er hat auf der anderen Seite hat er mitgetrunken, auf der anderen Seite hat er mich allem mit Alkohol versorgt. Wenn ich daheim fertig gehabt, dann ist er von seiner Arbeit weg, mir einen Alkohol zu bringen, damit ich ja daheim bleibe. Also richtige Co-Abhängigkeit. Obwohl er selber mitgetrunken hat. Gute Chancen haben, Freunde, allem wieder umzusprechen, nicht aufgeben. Vor allem, aber wenn jemand nüchtern ist. Besoffen nutzt das eh nichts. Ganz gute Chancen oder Karten haben Kinder. Pubertierende Kinder und so, die haben, finde ich, hätten einen ganz einen guten Einfluss. Aber wichtig ist dranbleiben und allem wieder, aber ohne Vorwürfe. Gell? Vorwürfe ja. Sind ganz schlecht. Einfach, ich mache mir Sorgen, ich darf da gern helfen. Einfach allem auf die Art und Weise.
Über das Thema sprechen wir eh. Ja, wir sprechen über das Thema nachher noch weiter in der zweiten Stunde. Was war persönlich dein tiefster Punkt? War es dein zweiter Selbstmordversuch damals, 2005, glaube ich, war das? Können wir da sagen, das war der Tiefpunkt?
Ja, da bin ich wirklich vor einem Höllentor gestanden, sage ich allem. Mein Ex-Mann hat also einen Spruch drauf gehabt und den hat er mir gebetsmühlenartig fast täglich vorgebeten. Du bist nicht, du hast nicht, du kannst nicht, ins Tats aller besser gehen, wenn es dich nicht gäbe. Und wenn man das ständig vorgesagt kriegt und mit meiner Vergangenheit, irgendwann glaubt man das selber und wenn man sich dann noch an so einen Rausch, sage ich mal, am nächsten Tag muss ich in den Spiegel in die Augen schauen, man ekelt sich vor uns selber, man ist eine schlechte Mama, man hat Gewissensbisse, da kommen so viele Emotionen zusammen, von Wut, von Trauer, von, ja, irgendwann glaubt man das halt, dass der Welt besser ging, wenn man selber nicht mehr da ist.
Du hast daraufhin dann eine 10-wöchige Therapie, warst auf Entzug im Zentrum Bad Bachgard in Rodeneck. Was ist da passiert mit dir?
Das hat schon eigentlich angefangen, wie ich auf der Lichtung außen camping, wo das Gebäude steht. Da ist so zwischen die Wolken ist also ein Sonnenstrahl auch gekommen, wie so in so einem kitschigen Film, wenn Gott im Spiel ist und da kommt so ein Sonnenstrahl durch die Wolken.
Ein Zeichen.
Ja, so ist mir das vorgekommen. Ich auf das Haus angekommen, der Sonnenstrahl, und ich habe gewusst, so. Jetzt komme ich an, da kriege ich Hilfe. So habe ich mich wirklich gefühlt. Und ich habe es dann auch für mich geschafft, mich wirklich auf die Therapie einzulassen. Und ich glaube, mit etwas von Wichtigsten, wenn man eine Therapie antritt, ist, dass man die Therapie für sich selber macht, dass man versteht, dass ich das Problem habe, dass ich krank bin und dass ich möchte, dass mir es besser geht. Nicht, dass ich das tue, dass ich einen Führerschein zurückkriege, dass ich meine Frau zurückkriege, dass ich meinen Mann zurückkriege. Das tue ich ja für jemand anders. Also dann muss man das wirklich für einen selber, damit die Heilung eine Chance hat, sagen wir mal.
Das Heimkommen nach so einer Therapie ist natürlich schwierig, weil da ist man dann auf sich selber gestellt und muss das wirklich daheim umsetzen. Der Moment war natürlich schwierig.
Seil ist eigentlich nachher der schwierigste Teil. Mhm. Also in dem geschützten,
was hilft da?
In dem geschützten Rahmen war es ja einfach. Gell? Ja, man hat ja nichts, man wird jederzeit aufgefangen. Also ich bin ja, vorher darf man ja auf Besuch nach Hause, die Wochenenden. Und da habe ich alles eliminiert, was an Alkohol da war. Das habe ich so in einem Ritual alles beim Waschbecken angekippt, so mit Verabschiedung. Ja, so ritualsmäßig.
Ja,
und
ja.
Wie ich dann heimgekommen bin, dann war nichts mehr da. Ich muss sagen, ich wohne in Reischach neben dem Festplatz. Und das hat mich sowas von getriggert, wenn da ein Feuerwehrfest war, ein Musikfest war. Ich meine, ich habe die Musik gehört. Dann ist der Rauch, der Duft von den Brotwürsten, von den Hirnlern, ist da dahergekommen und ich habe es regelrecht zischen gehört, das war Bier und das war selber auch schlimm.
Was hat dir da aber geholfen? Welcher Gedanke vielleicht oder welche Übersprungshandlung?
In Bad Bachgard habe ich also einen SOS-Plan für mich ausgearbeitet. Und da war ein Punkt, war da, ich habe alle Nüssen in den Sack gehabt. Und, weil man hat ja regelrecht das Bier gemerkt, den Geschmack im Mund. Und dann habe ich halt gleich ein paar Nüssen in ihn geschoben und habe die Nüssen gekäut. Und wenn die Nüssen noch nicht geholfen haben, dann habe ich einen Telefonjoker gehabt. Und wenn der Telefonjoker nicht erreichbar war, dann waren es auch die Gedanken, dass ich mir einfach Bilder vorgestellt habe aus meiner Vergangenheit, wie ich so irgendwo besoffen gelegen bin oder wie ich mich so richtig daneben benommen habe oder wenn ich auf dem Handy gesehen habe, wenn ich die Nacht alles noch geleitet habe oder geschrieben habe. Und so richtig peinliche Sachen habe ich mir vorgestellt, einfach da will ich nicht mehr hin. Weil meistens, wenn man so Heißhungerattacken kriegt, die dauern meistens zwischen 5 Minuten und einer halben Stunde. Und der gilt zu überbrücken.
Du, der erste gute Moment für dich nach diesem ganzen Loch, nach der Therapie, kannst du dich an den noch genau erinnern?
Schwierig zu sagen, aber ich glaube, ein Highlight war, wie ich das erste Jahr nüchtern geschafft habe. So der 25. April 2006, das war für mich wirklich ein Highlight, weil nach der Therapie, ich habe für mich wenig Hoffnung gehabt, dass ich das schaffe, weil der Gedanke, nie wieder Alkohol, der war schier unmöglich.
Was liebst du besonders am Frühling?
Oh, wenn es alles so grün wird. Ich bin heute in Polipoli, ich war Eishockey-Tal angefahren und bin, mein, da ist schon so grün. Und das tut in die Augen so gut. Das grün sagen, wenn im Pustertal enden, alles nur so braun ist, so herrlich.
Schön, schön. Oh, du hilfst heute Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben wie du auch. Du hilfst Menschen zurück auf ihrem Weg, der sie gesund und auch mit Wohlgefühl altern lässt. Du hilfst eigentlich jedem, der dich aufsucht. Brauchen wir da Hilfe? Wir wissen doch eigentlich, dass was uns gut tut und was weniger.
Ich bin ja närrisch froh und dankbar, wenn ich darf über das Thema auch in Radio bei Enk da einmal reden.
Gerne.
Weil es hat viele Zuhörer, selber sie. Und ich finde das einfach wichtig. Und ich sage allem, das muss jeder hören. Das Thema soll, mit dem soll sich jeder beschäftigen, weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht das Problem von Einzelnen. Nachher mit gesund alt werden oder dass da jeder, also bin ich wirklich der Meinung, das war ein Thema für die Schule. Satz des Pythagoras. Mit dem waren so viele Kinder geblockt. Also ich rede davon, weil ich geblockt worden bin damit. Gell? Und den brauche ich bis heute, den habe ich nie mehr gebraucht. Aber ich denke mir, wenn die Menschen lernen taten, wie geht Gesundheit, da hätten sie etwas.
Aber das lernen sie doch schon. Das schaut jetzt inzwischen besser aus. Und andererseits finde ich auch, das ist schon auch Aufgabenbereich der Eltern. Aber die wissen es auch nicht besser.
Wer hat den Eltern beigebracht?
Ja, ich verstehe. Also um auf Nummer sicher zu gehen, sollte das in so einer Institution verankert sein.
Also ich wäre da schon der Meinung, weil es einfach wichtig wäre. Mhm. Gesundheit ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Meine Gesundheit überlasse ich nicht jemand anders. Ich finde es einfach schade, dass in viel Leuten, in den Köpfen von den Leuten einfach nur drin verankert ist, ja, ist ja egal, es gibt ja dann eine Tablette. Also es sollte einfach, die Prävention sollte oberstes Gebot haben, gell? Es ist so.
Du hast dich zur Sozialbetreuerin ausbilden lassen, zur Sportinstruktorin, Aquafit, Rückenschulinstruktorin, Gesundheitstrainerin, alles in Innsbruck. Auch dieses Ziel und dieses Engagement hat dir ein bisschen geholfen dabei und macht dich bis heute stark, wenn dir jemand ein Glas anbietet. Ja, können wir das so sagen? Nein, danke, keinen Alkohol für mich. Dein Buch. Ist es schwer, an einem Sonntag wie heute hier in Südtirol einem Glasl Alkohol, Sekt oder Weißwein oder Prosecco, wie es bei vielen dazugehört, auszustellen?
Ich glaube, das liegt auch wieder ein bisschen an jedem Einzelnen. Jetzt, wenn jemand da recht empfänglich ist für dieses Getränk und für die Geselligkeit, dann wird sich jemand vielleicht gar nichts dabei denken, wenn er in Sonntagvormittag ein Glas Wein trinkt oder ein Weißbier oder mit einem Prosecco anstoßt.
Und davon hängt es schon auch ein bisschen ab, ja, in welchem Umfeld man
auf
ist.
Auf jeden Fall.
Weil es gibt Umfelder, die absolut akzeptieren, dass man sagt, nein, ich trinke nichts.
Ganz genau. Nicht. Ja, es gibt wirklich auch viele Leute, die trinken, auch wenn sie in einer Gruppe zusammenstehen, keinen Alkohol. Ich will damit aber jetzt auch nicht den Alkoholkonsum komplett verteufeln. Mhm. Gell? Also es gibt Leute, die können damit umgehen, aber es gibt leider Gottes auch einen Teil der Bevölkerung, der kann leider Gottes nicht damit umgehen. Und dann ist er halt gefährdet, wirklich eine Abhängigkeit zu entwickeln.
Was sind da so Merkmale dieser Menschen?
Wenn jemand, sag ich mal, nach ein, zwei Glaslern nicht mehr nachsagen kann, wenn er 13, 14 oder 15 kommt, wenn es wichtig ist, also nach der Kirche ins Gasthaus zu gehen, weil da gibt's einen Alkohol. Und es ist der Alkohol im Vordergrund und nicht, weil ich den und den treffen will. Mhm. Obwohl das sagen, die Männer sagen das dann nicht so, weil die will allem jemanden treffen, nicht? ja. Wenn ich heute anfange zu liegen, wenn man von mir aus am Montag schlecht ist und ich rief bei der Arbeit an und sage, ich da box nicht, ich habe glaube ich eine Bauchgrippe oder so irgendwie. Oder meine Frau rief für mich an, dann ist schon eine Co-Abhängigkeit da. Gell? Oder wenn mir die sozialen Kontakte nicht mehr wichtig wären, dass eigentlich dass ich auf Verabredungen verzichte, weil ich lieber trinke. Das sei nachher schon ja, so ganz typische Merkmale.
Und was sagst du zu der Aussage, weil die kenne ich nämlich auch, dass jemand sagt, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich habe keine Lust, schon wieder zu trinken oder schon wieder trinken zu müssen. Das gibt's in Südtirol auch.
Ja, also dort hat ich sagen, wie klarer, dass man dazu steht, dass man nicht trinkt, wie eher, dass das auch akzeptiert wird. Aber da muss man schon ganz klar nachsagen können. Und viele kennen das nicht. Und deshalb, wenn halt Männer zu mir in eine Beratung kommen, das sind genau die Männer, die sie sagen, aber wenn ich nicht mittrinke, dann habe ich keine Kollegen mehr. Dann sage ich allem, ja, bist du wirklich der Meinung, das sind gute Kollegen, die dich nicht unterstützen, wenn du sagst, du möchtest nicht trinken?
Das ist aber eine Hammeraussage, oder?
Ja.
Also das,
ja.
Ich gehöre zu denen, die sagen, wir in Südtirol haben ein Alkoholproblem. Worin besteht das deiner Erfahrung nach?
Also was mir aufgefallen ist, wenn jemand trinkt, also Beispiel, ich komme in eine Bar, da steht beim Banker steht jemand, der weiß, dass ich trinke. Und der sagt gleich, ja, hoi, grüß dich, Herr, trink ein Bier mit. Mhm. Wenn ich dann sage, nein, für mich lieber ein Wasser, dann sagt er, jetzt eins geht schon. Jetzt eins hätte man wohl Alben getrunken, oder? Ja, bist krank. Ich muss mit dem mittrinken, weil, wenn ich nichts trinke, dann halte ich dem einen Spiegel für. Also ich spiegel den sein Fehlverhalten und dann schmeckt ihm sein Bier nicht. Deswegen ist er erleichtert. Nein, das läuft wirklich so im Unterbewusstsein. Ja. Oh, jetzt ist der ganz fest erleichtert, wenn ich eins mittrinke, weil ich habe das gleiche Fehlverhalten wie er und dann fällt seins weniger auf. Also das ist wirklich so. Wenn ich heute irgendwo hinkomme, ich merke es allem, wie die Leute so irgendwie das Glas ein bisschen weiter wegschieben von sich. Gell, so quasi ist es meins.
Du bist das lebende schlechte Gewissen, das
ganz
daneben
genau
sitzt.
Ganz genau, und die sind heilfroh, wenn ich wieder weg bin, weil dann kann man wieder so richtig lustig weiterfeiern.
Aber das ist dir egal.
Das ist mir wurscht. Ich muss da echt schmunzeln. Das Fremdschämen, das fällt mir auch, wenn jemand mich nicht kennt und mir was anbietet, ich soll was mittrinken. Und ich sage dann, na schau, ich habe so viel gesoffen in meinem Leben, ich bin Alkoholikerin. Na, wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es einem heute nicht gesagt. Da kommt richtig das Fremdschämen, die wissen dann nicht mehr, wie damit umgehen. Und dann muss ich, da kann ich lachen. Also da kommt dann wirklich so mein schwarzer Seelenanteil raus und ich koste das so richtig aus.
Du sprichst oft von Männern und Alkohol, Frauen und das Problem Alkohol. Was fällt dir da jetzt dazu ein? Weil das ist ja noch Tabu.
Das ist ganz ein großes Tabu und Frau macht das eigentlich noch viel mehr heimlich. Es gibt auch Frauen, die ganz öffentlich trinken. Aber die meisten Frauen machen das heimlich, weil es in der Gesellschaft eben allem noch viel, viel verpönter ist, wenn Frau trinkt. Die Frau ist noch viel, viel mehr stigmatisiert wie Mann, weil schließlich und endlich gehört es ja zum Mannsein dazu in Südtirol, dass man trinkt.
Ja.
Frau macht das natürlich nicht, weil für Frau ist das nicht schön und Frau ist Mutter und Frau ist was weiß denn ich was. Mhm. Das sollte das nicht tun.
Mhm. Seit 19 Jahren ruht kein Tropfen Alkohol. Wie und womit meisterst du schwere Momente heute?
Du stellst Fragen.
Deshalb bist du hier.
Also ich glaube, ich habe es mittlerweile wirklich geschafft, dass ich, wenn jetzt ein großes Problem auf mich zukommt, dass ich erst einmal in die Ruhe kann gehen und reflektieren. Mhm. So, man kann auch sagen, mir haut so schnell nichts mehr um. Meistens versuche ich nicht gleich zu reagieren oder nicht ganz gleich richtig nervös zu werden. Wenn ich eine Nacht schaffe, drüber zu schlafen, dann geht es eh gleich wieder besser, weil man ganz einen anderen Blick drauf hat. Was mir ganz, ganz fest hilft, ist allein in die Natur rausgehen. Viele können das auch gar nicht mehr hören. Ja, es ist effektiv auch so. Aber wenn ich wirklich ein Problem habe und in die Natur gehe, dann bleibt das Telefon daheim, dann gehe ich ganz allein und ich muss sagen, das hilft mir schon. Ich schaffe es nie zu meditieren, weil ich bin ein Kopfmensch und es denkt immer. Und wenn ich allein im Wald bin und es darf denken, was es will, nachher geht das aber wirklich oft in eine Richtung und dann ist auf einmal die Lösung da.
Wenn man veranlagt ist zum Süchteln, weil du gehst jeden Morgen laufen, bist du eine Süchtlerin auch, was das anbelangt?
Beim Laufen eigentlich nicht. Ich habe zwar eine Suchtverschiebung gehabt, das ist die Schokolade.
Ach, aber jetzt, also du...
Ja, jetzt bin ich gerade, im Moment bin ich wieder mal so fast schokoladenfrei seit 5-6 Wochen. Aber da baue ich einen Rückfall nach dem anderen.
Ja gut, es gibt Schlimmeres, wenn es um die Schokolade geht.
Ich habe ja nachher wieder so viel Selbstdisziplin, mir geht das nicht auf die Hüfte. Ich denke mir, das tut meiner Leber nicht gut, weil Schokolade hat einen sehr hohen Fettgehalt. Aha. Ich esse eh ganz diszipliniert, 70% aufwärts. Aber das tut der Leber nicht gut. Und auf der einen Seite mit der Schokolade schade ich halt, wenn mir selber und nicht meinem Umfeld.
Aber diese Verschiebungen, die gibt es.
Ja.
Und die sind ein großes Thema.
Bei mir ist
eher
halt
zum Schmunzeln, sage ich jetzt.
Da auch wieder Selbstironie. Ich beobachte mich dann da selber, aber da bin ich schon ein ganz Typ. Also da baue ich ja Rückfälle immer wieder.
Herrlich. Du, mit welcher Kombi, also jetzt in Schlagworte gefasst, hast du es geschafft, einfach um noch einmal den Vormittag bisher zusammenzufassen, da aus dem Zirkel herauszukommen?
Zuerst war es eigentlich die Psychiatrie, dann die Therapie, dann mein Dickschädel. Dann war es ganz viele Routinen, was mir geholfen haben. Immer nur einen Tag zu denken, nur kein Alkohol, meine Kinder. Und einfach auch die Liebe, also die Selbstliebe zu mir und die Liebe zu der neu gewonnenen Freiheit, die ich da kriegen kann.
Und wenn du das so zusammenfasst, kannst du da Menschen am meisten helfen oder wo merkst du, kannst du wirklich Menschen, die dich suchen, mit demselben Problem helfen?
Also ich glaube, in den meisten habe ich einfach damit geholfen, dass ich ihnen die Angst vor einer Therapie genommen habe. Weil sie haben einfach Angst, zu einem Psychologen zu gehen oder nach Bad Bachgard zu gehen. Dass sie zumindest einmal den Schritt wagen, ob danach die Therapie greift oder so. Sel weiß ich noch nicht. Aber zumindest lassen sie einmal hingehen und sich informieren. Das schaffe ich meistens.
Und fürs Umfeld fassen wir noch ein paar Tipps zusammen. Du hast vorhin gesagt, also Freunde sind da gute Anstoßgeber, sage ich jetzt.
Und ich möchte wirklich auch jeden da draußen auffordern, wenn sie jemand mit einem auffälligen Trinkverhalten kennen, das auch anzusprechen, nicht wegzuschauen und nicht so tieren, als ob man es nicht merkt hat, weil man Angst hat, er ist dann beleidigt. Alben wieder dranbleiben und alben wieder sagen, ich sehe wohl dir geht's nicht gut. Ich tat dir gern helfen, du trinkst zu viel. Aber halt nicht mit Vorwürfen. Also nicht, schau, jetzt bist du schon wieder besoffen und schau, jetzt hast du schon wieder einen Tag ein Auto und schau, jetzt hast du schon wieder da. Und also selbst bringt nichts.
Ein Fehler, den du heute mit Blick zurück auf deine Geschichte ja nicht mehr machen würdest oder den du gerne ungeschehen machen würdest?
Das ist der mit meiner Tochter Annabelle. Also ich war ja sowas von unglücklich in meiner Ehe. Ich wollte weg, ich wollte aus der Ehe. Ich habe nicht gewusst mit zwei kleinen Kindern, wie ich das schaffen soll. Und jetzt war ich ein drittes Mal schwanger. Und da habe ich so eine richtige Durchschlusspanik gehabt und bin heim und habe eine halbe Flasche Cognac getrunken. Mitten im Trinken drin ist mir plötzlich bewusst worden, was ich da aufhöre und habe das dann auch gleich gelassen und habe mich angefangen, bei dem Kind in mir zu entschuldigen und habe von Sam weg auch ganz, ganz diszipliniert gelebt und wirklich ganz gesund gelebt und also mich gesund ernährt. Aber der Schaden war ungerichtet. Bei einer Ultraschalluntersuchung ist eben festgestellt worden, dass das Kind schwerste Behinderungen hat und dass leider ein Viertel von der Hirnmasse da ist, was hätte da sein sollen. Und die Annabelle ist dann auch gestorben, muss ich sagen, Gott sei Dank, weil das Kind hätte in die Augen von den Ärzten und auch in meinen Augen ein sehr unwürdiges Leben gehabt. Also ohne Maschinen wäre das Kind nie lebensfähig gewesen. Man weiß auch nicht, wie lange es gelebt hätte oder so, aber Cell ist etwas, was ich wirklich bis heint bereue. Und ich sage zwar allem, Verzeihen gehört dazu, oder Verzeihen ist ganz, ganz wichtig. Mit dem Verzeihen passiert ganz viel Heilung. Aber das ist etwas, da tue ich mich schwer, mir das selber zu verzeihen, obwohl, ich muss sagen, ich habe nie keinen Albtraum deswegen.
Weil du wirkst sehr abgeklärt, was das anbelangt. Also bewundernswert, dass du jetzt so gut darüber sprechen kannst. Wem verdankst du das? Oder
ich habe ganz fest an mir gearbeitet. Mhm. Ich lese gern, das ist mein Vorteil. Aber ich habe auch einen guten Therapeuten gehabt, immer wieder. Vielleicht darf ich da auch mal in die Leute draußen Mut machen, mit Psychologen reden. Gell? Da machen viele Leute, die drehen immer ins Hirn um. Und also ein Psychologe wird dir auch nicht sagen, das ist ja nie gemeint, gell? Wo ich in Bad Bachgard war, so, ihr habt gewartet, wann sagen sie mir denn jetzt, was ich dir soll? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und die haben nie nichts gesagt. Und irgendwann bin ich draufgekommen, die bringen die im Gespräch einfach dazu, dass du dir selber deine Antworten gibst. Mhm. Und weil ich selber mal draufgekommen bin, dann habe ich das geliebt, zu philosophieren mit den Leuten.
Du bist du selber als Mami? Weil die sind jetzt 24 und 26.
Da müssen man jetzt die Kinder selber fragen. Auf jeden Fall, meine Tochter sagt heute, sie wird sicher einmal eine Mama so wie ich. Ein bisschen streng, aber dann denke ich mir, aha, habe ich echt nicht alles falsch gemacht. Vor allem meine Tochter hat das Buch gelesen und ich habe ganz, ganz ein schönes Kompliment gekriegt von ihr für das Buch. Mein Sohn ist jetzt auch so der Introvertierte, aber ich kenne es ihm einfach so, wie er das Gesicht verzieht oder wie er schmunzelt oder so. Also er ist schon auch stolz
auf mich. So schlecht findet er es nicht. Aber was hat deine Tochter genau gesagt? Also war das das mit, dass sie auch eine Mami wird wie du? Oder was
nein,
war das
Schöne, nein, sie hat schon gesagt, also sie ist sehr, sehr stolz auf mich, dass sie das geschafft haben und dass sie meine Tochter ist und dass sie eine selbe Mama hat. Und sie arbeitet in einem Geschäft in Bruneck und sie wird auch ganz oft auf mich drauf angesprochen.
Ein Thema hatten wir noch nicht. Mobbing. Im Endeffekt, das, was man heute Mobbing nennt, ist dir damals passiert. Was hätte dir damals geholfen?
Wenn ich daheim erzählt habe, dass ich gepflanzt wäre. Da hat man gepflanzt gesagt, nicht gemobbt.
Ja, klar.
Das war gepflanzt. Dann hat meine Mutter gesagt, jetzt lass dich nicht auslachen. Jetzt wegen denen wärst du nicht. Und schau, dass du Schule gehst. Gell? Schau, dass du außen findest. Da. Also das waren so richtig ihre Ausdrucksweisen. Wenn du das allem wieder zu Herren kriegst, dann sagst du nichts mehr, frisst das in die Innen. Und ich war letztes Wochenende war ich Wellness und da hat es ein Schwimmbad gegeben und die haben an so einen Einteiler-Schwimmanzug. Und wie ich den umgelegt habe und dass es mein Busen so richtig flach gedruckt hat, dann habe ich zu meinem Lebensgefährten gesagt, na siehst du, also bin ich Turnen gegangen. dass wenn ich mich bewegen kann oder Kopf bin oder gelaufen bin, dass da nicht so nackelt mein Busen nackelt, gell?
Es gibt auf der einen Seite natürlich die Mütter wie deine, die sagen, jetzt lass dich nicht pflanzen. Andererseits gibt es dann die, die sagen, du wirst gemobbt und das kann ja nicht sein. Das ist auch so dieses Überfürsorgliche, ist auch nicht, oder? Weil dann hört das Mobben eher nicht auf.
Ich glaube, da war recht, also ein Zwischending, also ein Zwischenweg zu wählen. Und da wahrscheinlich ist auch wieder die Gesellschaft gefordert. Gell? Wenn ich heute merke, dass meine Kinder jemand pflanzen, dann habe ich die Aufgabe, als Elternteil auch mit meinen Kindern zu reden. Sie sollen sich einmal überlegen, wie es ihnen gehen tat, wenn sie da gepflanzte waren. Und vielleicht war das auch, dass man das einfach auch schon in der Schule, in der Gemeinschaft umspricht.
Ja, passiert, glaube ich, schon viel. Also wenn die Klassen dieses Problem haben, aber... Ja, vielleicht auch zu wenig. Wir sitzen vielleicht schon am Tisch gemeinsam beim Aperitif vor einem schönen Sonntagsessen. Und ja, um die Kinder nicht auszuschließen, prosten wir auch ihnen zu, mit deren Yoga vielleicht, wir mir mit unserem Glas Weißen. Warum ist das schon der erste Fehler, den wir als Eltern in der Alkoholerziehung unserer Kinder machen können?
Da denkt Mensch nicht drüber nach. Und als Eltern will man ja nur das Beste für seine Kinder. Aber... Wenn ich meinem Kind schon beibringe, da wird umgestoßen, Gesundheit, sie natürlich sind noch klein, kriegen ein Yogale, aber irgendwann, und die da warten sie ja nicht, bis sie erwachsen sind, bis sie dürfen selber mit einem Wein oder mit einem Prosecco umstoßen. Also ich bringe das denen ja schon bei. Ich nehme auch oft gern das Beispiel von den Vätern in die Garagen, wo ein Kollege kommt in der Garage, die haben ein Bier auch und sind dann ganz cool mit dem Feuerzeug, so wie das Lickel so aufnatscht, gell, und der Kleine sieht das. Und der staunt oder er beobachtet den Papa, gell? Und die zwei Kollegen stoßen an und kragelt das Bier an. Und das leere Flaschel kriegt der Kleine. Und das ersetzt Volumen und meint da das letzte Tröpfchen noch aus, hat sie sagen. Der kann's ja nicht erwarten, bis er erwachsen ist und seinen Papa nachahmen kann. Aber Ballas mit 13 dann probiert und besoffen heimkommt, dann ist der Papa natürlich sauer. Weil das darf nicht sein, dass der Bursch schon besoffen ist. Mhm. Aber wo hat das denn gesehen?
Was also, können wir da richtiger machen?
Kinderahme so. Nach. Ich finde es ganz wichtig, dass Eltern ihren Kindern auch vorleben, dass man Feste auch ohne Alkohol feiern kann, dass man auch mit Wasser umstößt, dass auch die Eltern auch Wasser drin haben im Glasl oder einen Saft drin haben, ist ja nichts gegen das Umstoßen zu sagen, aber bitte auch die Erwachsenen mit nicht-alkoholischen Getränken. Das muss ich ihnen so vorleben. Und das Allerschlimmste ist, was ich bei meinem Foto gesehen habe, wenn ein Problem da ist, dann trinkt man einen Alkohol. Hm. Gell? Ja. Alkohol ist kein Problemlöser. Man, das ist jetzt auch so ein abgefuckter Spruch, was man lange schon kennt. Alkohol löst keine Probleme, löst nur Familienfreundschaften und. Gell? Aber es ist so. Echt so.
Ja. Was wünschst du dir persönlich noch für die nächsten oder entfernteren Jahre?
Ich tat mir wünschen, dass das Buch irgendwann ein Bestseller ist, weil es so viel Leute sich für das Thema interessiert haben und so viel Leute gelesen haben.
Wir haben den Grundstein gelegt heute dafür. Ich beginne jetzt einen Satz, Ruth. Du führst ihn bitte für mich zu Ende. Damit starten wir in unseren Endspurt hier in Feuer und Flamme auch für heute. Südtirol 1 Idee natürlich und überall, wo Sie Podcasts finden, da finden Sie auch dieses Sonntagsfrühstück übrigens zum Nachhören in aller Ruhe, falls Sie heute den Großteil verpasst haben. Der Alkohol ist
eine legale Droge.
Seitdem ich keine mehr trinke,
hat mein Leben einfach viel, viel mehr Qualität und vor allem Freiheit.
Der tiefste Punkt in meinem Leben
war mein zweiter Selbstmordversuch.
Der schönste Moment vielleicht im Nachhinein?
Die Geburt von meinen Kindern.
Drei Worte, die mich gut beschreiben.
Ich würde sagen, ich bin sehr zielstrebig, ich habe ein großes Durchsetzungsvermögen und ich liebe Herausforderungen.
Zum letzten Mal geweint habe ich.
Wie ich das Buch geschrieben habe, ist Kapitel über die Annabelle.
Was mich am besten tröstet, ist?
Wenn mich ein Mensch, den ich liebe, in den Arm nimmt.
Ich schätze Menschen, die
mir ihre Meinung gerade ins Gesicht sagen.
Die letzte große Späße, die ich hatte, war...
Die Zell habe ich allem noch und Zell ist meine Wohnung, die ich noch anzahle.
Glück bedeutet für mich heute.
In mir selber zu ruhen und zufrieden zu sein mit dem, was ich habe.
An der Bar bestelle ich heute am liebsten?
Bürgermeisterwasser.
Sagst du es auch so?
Manchmal schon.
Und wenn ich euch jetzt bei mir daheim in Reischach zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
sicher einen großen Gemüsetopf mit wahrscheinlich Quinoa dazu. Ja, und einen großen Salat.
Mit dem Niederkofler, mit dem Norbert Niederkofler, Drei-Sterne-Koch, bist nicht verwandt, zufällig, oder?
Sonst wenn man, weit, noch genug, lieber wenn man weit genug zurückgehen darf, wo man sicher zusammenkäme, irgendwo, vielleicht im 16. Jahrhundert oder so, aber kann ruhig sein.
Nein, danke, Ruth Niederkofler. Auch für dein Engagement wirklich im Dienste ganz vieler und für deine Offenheit vor allem. Alles, alles Gute noch.
Ja, danke dir, Sarah. Und vor allem nie einmal danke, dass ich haben gedurft über mein Leben und über mein Buch reden. Und mir tat's halt Freude, wenn ganz viele Leute, auch nicht Betroffene, vor allem offener dem Thema gegenüberstehen, Taten, gell, nicht leid, wenn es darum geht, an Alkohol zu trinken, sondern eben auch offen dafür sein, wenn Leute nachher auch ein Alkoholproblem haben. Dass wir mit dem Sam tolerant umgehen. Nicht allein mit dem Alkoholkonsum selber.
Ja, eine Frau, die wirklich ganz, ganz viel zu erzählen hat.
Und vor allem dabei immer ihr Lachen nicht verliert. Ja. Also schon bewundernswert.
Ruth Niederkofler aus Reischach. Und Blick voraus noch auf unser nächstes Sonntagsfrühstück. Da erwarten wir den Gröner Daniele Bagozza. Er ist aktuell Südtirols bester Snowboarder.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.